Jetzt wollte ich gerade sagen, das muss unter uns bleiben, was natürlich beim Podcast relativ schwierig ist. Aber ich spiegel dir einfach mal ohne Wertung wieder, was mir in quasi jedem Trip, den ich mache, wiedergespiegelt wird.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Pott und die Welt, Ihrem außenpolitischen Update. Ich bin Martin Bielecki, Chefredakteur der Zeitschrift Internationale Politik, und ich hoste diese Folge ausnahmsweise ganz alleine. Katharina Peetz ist im wohlverdienten Urlaub. Grüße gehen raus in hoffentlich freundliche und entspannte Gegenden. Wir wollen heute sprechen über die Außenpolitik der neuen Bundesregierung. Wo soll es denn lang gehen? Mit wem und mit welchen Mitteln? Wie ist das mit den alten Partnern und wer sind vielleicht neue? Wie schaut man im Ausland auf die neuen und was erwartet man von ihnen? Was sind die wichtigsten Themen und was bedeutet eigentlich Außenpolitik aus einem Guss? Es gibt sehr viel zu besprechen und ich freue mich riesig über unseren heutigen Gast. Er ist jemand, der sich mit all diesen und tausend anderen Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik praktisch von morgens bis abends beschäftigt. Er ist Vice Chairman und CEO der Münchner Sicherheitskonferenz, der MSC. Ganz herzlich willkommen, lieber Benedikt Franke.
Lieber Martin, danke, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Wir zeichnen am Dienstag auf. Gestern, also am Montag, haben Donald Trump und Wladimir Putin direkt miteinander gesprochen. Das war das dritte Mal schon, seit Trump im Amt ist. Benedikt, wie schaust du denn auf dieses Telefonat? Was heißt das für Europa? Was heißt das für die Ukraine? Und was heißt das denn für Friedrich Merz?
Ich glaube, zu dem Telefonat ist ja schon so wahnsinnig viel gesagt worden. Aber ich möchte einfach drei Punkte nochmal machen. Erstens, die erwartet haben, dass dieses Telefonat zu einem sofortigen Frieden führt, sind, glaube ich, etwas naiv an die Sache rangegangen. Zweitens, ich kann trotzdem die Enttäuschung vieler verstehen, die dieses Telefonat von Trump und Putin nicht ganz einzuordnen wissen, dass das also exzellent gewesen sein soll und dass da sehr viel über die Zukunft der Beziehungen der beiden Länder gesprochen wurde, aber doch relativ wenig konkreter Fortschritt zu zeigen ist. Ich verstehe die Frustration. Und mein dritter Punkt ist aber, den habe ich ja jetzt an anderer Stelle heute auch schon gemacht, man muss auch mal ganz kurz Inhalt und Prozess voneinander trennen. Die Tatsache, dass Donald Trump sich weiter engagiert, die Tatsache, dass die USA in Anführungszeichen investiert sind, auch mit Reputationskapital in diese Verhandlungen, ist erstmal gut. Und wenn es jetzt zu weiteren Gesprächen, vielleicht sogar im Vatikan, kommt, ist das per se auch gut. Das ändert natürlich nichts an der Ausgangslage, dass die aktuellen Verhandlungspositionen völlig unvereinbar sind und dass wir uns alle einig sind, dass ein Verhandlungserfolg eher auf Seiten der Ukraine zu suchen sein sollte und nicht auf Seiten der Russen.
Danke dir. Stichwort Reputationskapital, da würde ich gerne nachher nochmal den Bogen schlagen, wenn es um J.D. Vance und andere geht. Eine aktuelle Frage noch, die Reaktion der Europäischen Union und Brüssel, denn heute ist ja ein weiteres EU-Sanktionspaket verabschiedet worden, das 17. Man wolle den Druck auf Moskau erhöhen mit den Sanktionen, hat Friedrich Merz gesagt. Wie siehst du das? Ist dieser Weg der Sanktionen weiterhin der richtige, auch wenn die USA nur partiell oder gar nicht so richtig mitziehen im Moment?
Auch da wieder drei Punkte und ich höre auf, im Laufe dieses Podcasts immer drei Punkte zu machen, aber hier drei Punkte. Erstens, also Sanktionen sind ja per se einfach kein grandioses Mittel der Außen- und Sicherheitspolitik. Da gibt es 100.000 Studien dazu. Jetzt ist es aber einfach so, dass wir diesen Weg gewählt haben. Deswegen zweiter Punkt, ich finde es konsequent, dass die Europäer es eben nicht nur angekündigt haben, sondern jetzt auch durchgezogen haben. Drittens, wird das Kalkül auf russischer Seite maßgeblich verändern? Definitiv nein. Es ist also eher eine gesichtswahrende Aktion als jetzt eine disruptive Maßnahme. Ich sage aber auch immer wieder, wir könnten noch deutlich mehr machen. Und ich finde, wir sollten das auch nicht vom Tisch nehmen. Es gibt diese Möglichkeit, vielleicht doch noch das eingefrorene Vermögen der Russen direkt anzugehen und nicht nur die Zinsen. Und man könnte auch mit dem Thema Taurus und anderen Themen vielleicht noch etwas mehr spielen, weil ich bleibe bei einem meiner Kernpunkte seit Anfang des Krieges. Wir werden ständig von Putin auf dem falschen Fuß erwischt. Vielleicht ist Zeit, dass wir ihn auch mal auf dem falschen Fuß erwischen.
Jetzt ist die neue Regierung ja gerade mal 2 Wochen im Amt. Und natürlich ist es für eine erste Bilanz noch viel, viel, viel zu früh. Trotzdem die Frage.
Wir machen es aber trotzdem, oder?
Nee, gar nicht so richtig. Aber es mag ja Veränderungen geben, wenn man sich das anschaut, im Auftreten generell, ne, im Vergleich zur vorherigen Regierung. Es geht mir weniger um die Bilanz, das wäre nicht seriös, glaube ich. Aber was hat sich geändert? Einfach im Ton, im Stil und vielleicht auch mit Blick auf die Inhalte.
Das Ganze möglichst ohne Wertung, aber natürlich hat sich was geändert. Also jetzt kann man das etwas romantisch sehen und sagen, jedem Neubeginn wohnt ein Zauber inne. Man kann aber auch einfach mal sehen, dass natürlich ein Bundeskanzler Merz anders, gefühlt selbstbewusster auftritt, als das Bundeskanzler Scholz gemacht hat, der sich ja eher so als wahrer Mahner und Ordner gesehen hat und nicht so sehr als Visionär und Macher. Es ist mit beiden nichts falsch und nichts richtig, aber es ist einfach ein Unterschied im Auftritt zu sehen. Man muss jetzt auch mal sagen, dass die Mannschaft, die Friedrich Merz aufgestellt hat, ja jetzt wirklich eigentlich, finde ich, sehr gut ist. Da sind lauter Experten, lauter sehr honorige und professionelle, langjährige Außen- und Sicherheitspolitiker unterwegs. Und dann muss man natürlich auch noch mitnehmen, dass das, was im Koalitionsvertrag steht, das Thema Investitionen in Verteidigung, die Änderung der Schuldenbremse und die Einführung eines Nationalen Sicherheitsrates halt auch sehr sichtbare, in Anführungszeichen Beweisstücke einer etwas hochgefahrenen Außen- und Sicherheitspolitik sind. Und um auf deine Frage einzugehen, das wird im Ausland wahrgenommen. Wir kommen ja gerade aus den USA zurück, haben ja unter anderem mit J.D. Vance selbst und anderen gesprochen. Man sieht, man nimmt zur Kenntnis, dass sich in Deutschland etwas tut. Innenpolitisch, bei so Themen wie Migration, da kann man jetzt komplett geteilter Meinung sein, aber insbesondere auch bei Außen- und Sicherheitspolitik und zwar auf eine gute Art und Weise. Und letzter Punkt, aus europäischer Sicht ist natürlich toll, dass der Bundeskanzler so intensiv mit den anderen Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union konferiert, dass seine ersten beiden Besuche in Polen und in Frankreich war, was ja vielleicht ein bisschen vernachlässigt wurde in den letzten paar Jahren. Das sieht die ehemalige Bundesregierung anders, aber fast alle anderen finden, das deutsch-französische Verhältnis und das deutsch-polnische Verhältnis benötigen einer Reinvigoration, einer Wiederbelebung und dieses gemeinsame Telefonat mit Trump. Also ein bisschen Geschlossenheit, mehr Geschlossenheit als in der Vergangenheit, das sind alles positive Zeichen. Gleichzeitig, die Herausforderungen sind nicht kleiner geworden und irgendwann wird sich Merz natürlich auch an den Ergebnissen messen lassen müssen. Da ist aber noch ein bisschen Zeit hin, wie du richtigerweise gesagt hast.
USA greift man gleich nochmal auf. Ich würde gern kurz noch bei der ja auch einer neuen Konstellation bleiben, der Personalkonstellation rund um Friedrich Merz. Johann Wadepohl, der neue Außenminister, hat die vorhin schon erwähnte Außenpolitik aus einem Guss angekündigt. Die Voraussetzungen dafür sind jetzt ja eigentlich ganz gut. Ne? Das erste Mal seit 60 Jahren stellt die Regierungspartei auch den Außenminister, eben Wadepohl. Im Kanzleramt ist Jakob Schroth angesiedelt. Der leitet diesen neuen geschaffenen Nationalen Sicherheitsrat und ist gleichzeitig Leiter des Kanzlerbüros. Was ist das für eine Konstellation? Wie bewertest du diese ja, neue Konfiguration auch von in so einer außenpolitischen Architektur?
Vielleicht einfach zu den Personen, sowohl der neue Außenminister als auch Jakob Schroth. Das sind ja Leute, die sich in außen- und sicherheitspolitischen Fragen nicht erst jetzt beweisen müssen, sondern die das seit Jahren beschäftigt, dieses Thema. Sie sind also glaubwürdig, sie haben Street Credibility. Wir freuen uns natürlich als Münchner Sicherheitskonferenz auch darüber, dass das zwei langjährige Weggefährten der Münchner Sicherheitskonferenz sind. Und ich kann diesem Buzzword, Außenpolitik aus einem Guss sehr viel abgewinnen. Auf der anderen Seite, das Verteidigungsministerium und das Entwicklungsministerium sind nicht in Unionshand. Und ich glaube, Außenpolitik ist erst dann komplett aus einem Guss, wenn das alles ineinander greift. Verteidigung, Entwicklung, Wirtschaft, Finanz und dann natürlich auch klassische Diplomatie. Und von daher, ja, es ist mehr Außenpolitik aus einem Guss, als in der vergangenen Legislaturperiode. Aber so ganz aus einem Guss ist es jetzt noch nicht. Und wir sehen ja schon wieder erste Spaltpilze. Das Thema Taurus, wo wieder, da sind wir in dem gleichen Muster wieder. Der eine sagt ja, der andere sagt nein. Und statt dass wir mal wegkommen von dieser, aus meiner Sicht, falschen Eskalationslogik, wo wir immer sagen, was wir nicht machen, statt zu sagen, was wir machen wollen, haben wir die gleiche Diskussion wieder. Und deswegen, ja, ich wünschte mir eine Außenpolitik aus einem Guss. Sie wird sicherlich etwas mehr aus einem Guss sein, aber we are far from perfect.
Und das Ganze machen wir ein bisschen ohne Not anzukündigen, was wir nicht machen. Ne? Da hat uns gar niemand so richtig gefragt gerade, sagen es aber trotzdem. Eine letzte Frage noch in Sachen Personal zu dem Nationalen Sicherheitsrat, Benedikt. Das ist ja auch neu institutionell. Es ist ein bisschen ein Sicherheitsrädchen geworden im Vergleich zu dem, was vorher diskutiert wurde. Im Koalitionsvertrag steht, dass er sehr wohl dieses Ressortprinzip aufrechterhalten soll. Aber eigentlich war ja erwartet worden, dass dieser Nationale Sicherheitsrat dieses Ressortprinzip, sagen wir mal, transzendiert, ne? Dass er das auflöst und da was ganz Neues zusammenführt. Wie schaust du da drauf?
Also wir haben uns ja als Münchner Sicherheitskonferenz die letzten Jahre immer wieder mit diesem Thema beschäftigt. Es gibt ja 100.000 Arten, an die die Causa Nationaler Sicherheitsrat ranzugehen. Jeder kennt den in den USA, aber viele andere Länder haben das auch und keiner ist gleich. Ich bin der Meinung, das ist aber meine ganz persönliche Meinung, dass es nicht immer sinnvoll ist, auf dieses Thema Ressortkoordinierung zu schauen. Sondern ich bin eher ein Fan der Idee, dass ein Nationaler Sicherheitsrat ganz explizit sich den großen, schweren Themen annimmt, die auf der Metaebene zu finden sind. Also Abhängigkeiten der Bundesrepublik, Verwundbarkeiten der Bundesrepublik, Erpressungspotenzial der Bundesrepublik, sei es durch Energielieferungen, Wirtschaftsbeziehungen und andere Dinge. Da gehören aus meiner Sicht auch Dinge rein wie, in Anführungszeichen, das Thema Resilienz, Schutz kritischer Infrastruktur, dass das eben nicht nur bei den jeweiligen Unterministerien landet, sondern dass das Chefsache ist. Dazu benötigt es keine Ressortkoordinierung, sondern das ist eher ein Kontrollmechanismus. Das ist ein Mechanismus, der regelmäßig Themen dem Kanzler vorlegt. Und deswegen ist das, glaube ich, mit Jakob, der dann auch die Leitung des Kanzlerbüros hat, eigentlich eine sehr gute Entwicklung. Er wird doch selbstverständlich dafür sorgen, dass die Themen, die dieser Rat erarbeitet, es auch irgendwie zum Kanzler schaffen. Und da gibt es dann nicht noch 4 Freigabeschleifen und 5-mal einen redigierten Vermerk, sondern es wird relativ direkt gehen. Und ich glaube, das war ein Meisterstückchen, dass dieser Rat einfach sehr, sehr nahe beim Bundeskanzler direkt angesiedelt ist. Ich hoffe, dass wir uns nicht diesem Tagtraum hingeben, dass so ein Nationaler Sicherheitsrat alle Ministerien unter einen Hut bringt. Das kriegt man nicht hin und deswegen, das ist ein Kampf, den man nicht kämpfen sollte. Die Schwierigkeit wird sein, sichtbaren Mehrwert für alle zu schaffen. Dass am Ende alle der Meinung sind, wow, das hat geholfen. Ich glaube, es ist nicht unmöglich, aber es ist auch nicht leicht.
Benedikt, du bist ja für die MSC, für die Münchner Sicherheitskonferenz ständig in der weiten Welt unterwegs, führst Gespräche mit hochrangigen Politikerinnen und Politikern. Eine zweiteilige Frage, wenn wir jetzt mal die Perspektive wechseln, ne, und den Sicherheitsrat und ähnliche Dinge verlassen. Erstens, was wünscht man sich denn von Deutschland? Und zweitens, vielleicht noch wichtiger, was erwartet man sich denn jetzt von den Neuen?
Jetzt wollte ich gerade sagen, das muss unter uns bleiben, was natürlich beim Podcast relativ schwierig ist. Aber ich spiegel dir einfach mal ohne Wertung wieder, was mir in quasi jedem Trip, den ich mache, wiedergespiegelt wird. Erstens, Deutschland hat eine Tendenz zum moralisierenden Kurzbesuch. Also eine Außenministerin, ein Außenminister besucht 4 Länder in 3 Tagen, ist überall genau eine halbe Stunde und dann eine Stunde Pressekonferenz. Und es wird hauptsächlich darüber geredet, welche Dinge problematisch sind, was nicht eingehalten wird und was schwierig ist. Und dann werden noch sogenannte Habitate der Kooperation, Klima und so weiter irgendwie rausgekramt, damit man noch was Positives hat. Deutschland hat großes Soft-Power-Potenzial. Das muss man allerdings pflegen. Das heißt, wir müssen aus meiner Sicht viel mehr investieren in die tatsächliche bilaterale Beziehungspflege. Das bedeutet, bitte nicht 3 Länder in 2 Tagen, sondern dann bleibt man doch mal bitte 2 Tage an einem Ort. Ich weiß, das finden die Büros von Außenministerinnen und Außenminister ganz schlimm, aber man muss Vertrauen aufbauen. Man muss mit den handelnden Akteuren persönliche Beziehungen aufbauen. Ich bin der Meinung, wir täten uns einen Gefallen, wenn wir sowohl die europäischen als auch die deutschen Botschaften hier und da wieder ein bisschen hochfahren. Wenn wir auch solche Soft-Power-Instrumente wie die Goethe-Institute oder die Außenhandelskammern fördern würden. Wir Deutschen, wir Europäerinnen und Europäer brauchen ein noch breiteres Netz an Partnern und Freunden. Ja, wir sollten immer daran arbeiten, dass wir die Amerikanerinnen und Amerikaner nicht verlieren. Aber wir können auch nicht für ewig davon ausgehen, dass das die einzige Partnerschaft ist. Wir müssen sie ergänzen, nicht ersetzen, ergänzen. Und das bedeutet, dass auch Länder wie, was weiß ich, Mauritius, Togo und Argentinien extrem wichtig für uns sind. Die haben auch alle eine Stimme in der UN-Generalvollversammlung. Und das bedeutet, dass wir uns hoffentlich auch regierungsbreit ein bisschen aufteilen und mal schauen, wo wir als Deutsche zu wenig Präsenz gezeigt haben und wo man auch mal für ein, zwei Tage hinfahren sollte, um in der Tiefe mit anderen Ländern zu reden und auch mal deren Sorgen und Nöte wirklich zu verstehen. Und ich glaube, da gibt es unendlich viele low-hanging fruits, die wir einfach nur greifen müssen. Das ist jetzt nicht naiv von mir, sondern das spiegelt mir jede deutsche Botschaft weltweit, die ich ja dann auch besuche, wenn ich in den jeweiligen Ländern bin. Wir hätten noch unendlich viele Möglichkeiten, mehr aus unserem Beziehungsnetzwerk zu machen.
Wenn wir mal auf Merz Amtszeit schauen, jetzt auf die ersten Monate, ein paar Länder hast du genannt, welche Partner könnten denn besonders wichtig werden und warum?
Also ein paar habe ich tatsächlich schon genannt. Ich habe gesagt, das deutsch-polnische Verhältnis ist wichtig, das deutsch-französische Verhältnis ist wichtig. Ich habe mich gefreut über den herzlichen Empfang, den Ministerpräsident Meloni, Friedrich Merz, bereitet hat. Auch Italien ist einfach ein extrem wichtiger und bisher oft unterschätzter Partner der Bundesrepublik. Die USA, da können wir jetzt ewig lang drüber reden, aber wir dürfen die USA nicht verlieren. Und es ist wichtig, dass wir den Mehrwert der transatlantischen Allianz und auch der Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik immer wieder neu erklären. Wir haben zu viele Amerikanerinnen und Amerikaner verloren, die nicht mehr sicher sind, dass es diese Partnerschaft braucht. Und ich glaube, das müssen wir unterstreichen. Und jetzt, wenn ich mal in die Welt schaue und mir diese ganzen Middle Powers anschaue, da sind wir zu schwach auf der Brust. Also die Türkei ist doch eigentlich ein Land, das haben wir jetzt immer in so eine Schmuddelecke gestellt. Und ja, die Beziehungen zu Präsident Erdogan sind auch nicht ganz sorgenfrei. Aber wir müssen solche Länder wie Saudi-Arabien, wie die Türkei, wie Indonesien, wie Südafrika, wie Brasilien, die müssen wir pflegen. Das sind ganz wichtige Länder. Nicht nur als mögliche Wirtschaftsmärkte, nicht nur im Sinne diversifizierter Lieferketten, sondern es sind strategische Partner. Und last but not least auch Indien und China. Und einer ist nicht der Ersatz für den anderen. Das ist mir immer wichtig. Sind Schwerpunktländer. Da müssen wir hin und deutlich stärker.
Dann würde ich gerne im letzten Teil, Benedikt, noch mal ein bisschen tiefer in die USA reinbohren. Musste ich einfach fragen, weil du so nah dran warst in Washington. Da hat die MSC jetzt auch ein eigenes ständiges Büro in D.C. Du warst da bei der Eröffnung und im Rahmen eurer großen MSC-Veranstaltung vor 2 Wochen hast du auch mit J.D. Vance gesprochen. Der hatte auch einen Auftritt, der für viele sehr überraschend war, weil der sich ganz, ganz anders gegeben hat als bei dem Auftritt bei der MSC in Deutschland im Februar. Deutlich versöhnlicher, offener, konzilianter. Kannst du uns was sagen, wie dein Eindruck generell war in Washington? Auch so ein bisschen auf den Fluren und in den Zimmern, wo jetzt nicht jeder dabei ist, von Vance, aber auch von den anderen Amerikanern.
Ich bin deutlich optimistischer aus den USA zurückgekommen, als ich hingefahren bin. Ich finde natürlich, dass sich jeder einmal diese 25 Minuten des Gesprächs zwischen Wolfgang Ischinger und J.D. Vance anschauen sollte. Ich finde, der Vizepräsident und natürlich auch unser eigener Präsident des Stiftungsrats haben das hervorragend gemacht. Das waren keine einfachen Fragen. Das waren keine vorbesprochenen Fragen. Das waren harte außenpolitische Elefanten im Raum, wie es die MSC so gerne hat. Und ich finde, Vance hat die gut pariert. Und wenn ich auch nicht mit allem inhaltlich einverstanden bin, ich kann seine Ratio ab und zu verstehen. Und der Punkt, wo viele Deutsche regelmäßig, finde ich, daneben langen, ist, dass wir denen keine Ratio zugestehen. Dass wir sagen, das ist also Mad King und Mad Vice King sozusagen, die da einfach mal auf alles draufhauen. Ich glaube auch weiterhin, dafür kriege ich ja immer viel Kritik, aber ich glaube es einfach und bin einer der wenigen, die, glaube ich, mit Vance davor und danach darüber gesprochen haben, dass die Rede in München einem ganz klaren strategischen Ziel zuzuordnen ist. Es gibt Leute, die behaupten, es war keine außenpolitische Rede. Ich behaupte, wenn du diese Rede evaluierst, nicht nach dem Ton, in der er sie gehalten hat, nicht nach den zum Teil exotischen Beispielen, die er verwendet hat, sondern nur nach der außenpolitischen Wirkung, war das eine wirklich eindrucksvolle außenpolitische Rede. Das Problem mit dieser Rede war, dass sie ihren Zweck, nämlich die Europäer zu einem deutlichen Momentum in der Sicherheitspolitik zu verleiten, das hat es so gut erfüllt, dass man aus Sicht der Amerikaner hier und da gegensteuern musste. Und dass man das dann auf einer unserer Veranstaltungen mit unserer Sichtbarkeit und mit der Hintergrundgeschichte macht, ist ja auch selbstverständlich. Ich bleibe dabei, die Trump-Administration ist nicht glücklich mit dem Verhältnis mit Europa. Es ist ja wirklich nicht von der Hand zu weisen, dass wir nicht genug für unsere eigene Verteidigung tun und getan haben. Es ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass die Regulierung, die wir aus Brüssel sehen, nicht immer nur unsere eigenen Firmen hart trifft, sondern insbesondere auch die aus den USA. Also ich glaube, wir haben diese Narrative, dass Europa jetzt nicht uneingeschränkt positiver Verbündeter ist, haben wir selber schon viel Vorschub geleistet. Ich glaube, wir können da aber relativ schnell gegensteuern, ohne unsere eigenen Werte zu verraten. Ich komme wieder zu dem Punkt, es muss eine strategische Aufgabe des Bundeskanzlers und seines Teams sein, dafür zu sorgen, dass nicht nur Trump, sondern auch seine Wählerinnen und Wähler, sein Kabinett und alle anderen, Europa eher wieder als Asset und nicht so sehr als Nuisance, als Ärgernis sehen. Das kriegen wir hin, ohne, das ist nochmal wichtig, ohne unsere Werte zu verraten. Und was natürlich bei dieser Vance-Rede oder dieser Question-and-Answer-Session besonders wichtig war, war, dass er Gesprächsbereitschaft zu all diesen Themen gezeigt hat. Und wir wissen doch selber, dass der Umgang mit der AfD irgendwie schwierig ist. Wir wissen doch selber, dass die Präsidentschaftswahlen in Rumänien, sagen ja selbst die Rumänen selbst, dass das vielleicht hier und da eine überzogene Entscheidung war. Wir wissen selbst, dass viele dieser populistischen Parteien zwar die richtigen Fragen stellen, aber keine Antworten geben. Und sein Punkt ist, ja, dann habt doch die Diskussion und entlarvt die. Da tut man sich natürlich von der Ferne her leicht. Das ist für uns Deutsche alles ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, wenn ich eine Sache jetzt mitgenommen habe aus den USA, dann ist es die Gesprächsbereitschaft. Und jetzt mein letzter Punkt, und dann bin ich auch still an der Stelle, Martin, ist, es können aus meiner Sicht auch mehrere Dinge wahr sein. Und das wollen wir auch immer nicht wahrhaben. Es kann wahr sein, dass es einen groben außenpolitischen Plan gibt. Es kann wahr sein, dass Trump aber gegebenenfalls hier und da diesen Plan durchkreuzt, weil er chaotisch und eher kurzfristig denkt. Es kann auch sein, dass die Pläne nicht zusammenpassen, also dass der Handels- und Zollplan nicht so ganz zu dem Plan passt, dass sich Europa in Zukunft selber verteidigen kann. Dass die Eigenständigkeit Europas auch nicht zusammenpasst mit dem, wir wollen amerikanische Waffen verkaufen. Dass diese Pseudo-Reverse-Kissinger-Theorie nicht mit der Realität zusammenpasst. All das kann gleichzeitig wahr sein. Wir versuchen aber, Trump in ein Schema zu quetschen. Und das wird uns nicht gelingen. Deswegen, wenn ich mit einem Appell enden darf, dann ist es, ich glaube, wir müssen die Sorgen der Amerikaner ernst nehmen. Wir dürfen uns nicht ständig in Schnappatmung versetzen lassen. Wir müssen unseren Mehrwert deutlicher herausstellen. Und zuletzt müssen wir auch dafür sorgen, dass unser Netz an Freunden und Partnern belastbarer und breiter wird.
Sagt Benedikt Franke, Vice-Chairman und CEO der Münchner Sicherheitskonferenz der MSC. Lieber Benedikt, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke dir, lieber Martin.
Zum Schluss einer Episode, wie immer, der Versuch, aus dem gerade Besprochenen so eine Art Essenz herauszufiltern. Sätze oder Gedanken, die besonders haften geblieben sind. Bei mir ist das heute eine ganze Menge, weil das ein Gesprächspartner war, Benedikt Franke, der halt sehr, sehr nah dran ist und der wirklich, ne, mit J.D. Vance unmittelbar spricht und mit vielen anderen auch und der eine etwas andere Perspektive auf die Dinge hat, dass er die Ratio verstehen kann der US-Regierung oder des Präsidenten und des Vizes, das fand ich spannend, dass er optimistischer zurückkam aus Washington, als er hingefahren ist. Das ist gut. Der Appell an Deutschland, liebes Land, nutze deine Softpower mehr, ob das die Goethe-Institute sind oder die Außenhandelskammern, das fand ich sehr, sehr interessant. Da werden wir auch in der EP mal ein bisschen tiefer reinbohren und reinleuchten in das Thema Softpower. Andere Länder, die Middlepowers, dass wir da zu wenig machen in den vergangenen Jahren, das ist natürlich sehr wahr. Da gibt es ganz, ganz viel zu tun und ganz viel zu ernten, glaube ich auch. Ob man nun seine Ansichten über Sanktionen und dass die nicht funktionieren würden, teilen muss oder nicht. Aber das ist mir auch sehr im Ohr geblieben. Also insgesamt ein sehr viel realpolitischerer Ansatz, sage ich mal, als von vielen anderen. Aber wenn jemand, der so nah dran ist, so positiv auf die Dinge guckt, dann stimmt einen das ja selber in unruhigen Zeiten auch ein bisschen hoffnungsvoller. Und damit geht sie zu Ende, diese Folge von Pott und die Welt. Die nächste Episode können Sie ab dem 5. Juni hören. Dann sind wir auch wieder zu zweit hier im Driver's Seat. Katharina Peetz ist dann zurück. Freuen Sie sich auf unseren nächsten Gast für Ihr außenpolitisches Update. Schön, dass Sie heute bei uns waren. Ich bin Martin Bielecki und ich danke herzlich für Ihr Zuhören.